Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten.
Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und heute begrüße ich Florian Beusen.
Moin Uli, vielen Dank für die Einladung.
Florian, schön, dass ich heute bei dir auf dem Campus sein darf in Westerland. Und jetzt fragen sich die Hörer zu Recht, habe ich da was verpasst? Campus in Westerland, wie, wo, was ist das?
Ja, das ist der kleine Campus der Sylt State University hier in der Beusenstraße 1. Und das ist von meinem Label Sylt State University, was ich jetzt 2018 ins Leben gerufen habe. Und ja, das ist so ein Herzensprojekt, was ich schon immer hatte, seitdem ich ein Teenager war. Und das habe ich mit kleinen Schritten immer mehr aufgebaut. Und jetzt sitzen wir hier in einem kleinen Campus-Store um uns herum. Viele Poster aus den 80ern und 90ern. Ja, und das muss man erstmal auf sich wirken lassen, wenn man hier neu ist, oder?
Ja, genau. Und ich bin zum ersten Mal tatsächlich hier auf dem Campus in der Beusenstraße 1. Und es hat auch wirklich so ein bisschen die Atmosphäre aus den, ich glaube, so 90er Jahren.
Ja, 80er und 90er Jahren.
80er und 90er, genau. Stimmt. Und eigentlich ist es auch total gemütlich. Und das Witzige ist, wir sitzen hier auch an so richtigen Tischen wie in der Universität.
Ja, das sind die alten Schultische aus den 70ern bis 90er Jahre, wo, glaube ich, jeder dran gesessen hat. Und ich glaube, wir haben hier die Stühle von der 4. bis 6. Klasse ungefähr. Also wir sitzen ziemlich tief, aber der Rücken tut noch nicht weh, oder?
Es ist total bequem. Aber hast du die von Sylt aus der Schule tatsächlich?
Ja, das sind noch von Sylter Schulen. Die haben ja auch mit den Jahren ihre Tische und Stühle austauschen müssen, weil ich glaube, ergonomisch war das gar nicht mehr so up to date. Und dann habe ich die nach und nach immer angefragt und das sind ja wirklich Sachen hier, das sind Ende 70er, Anfang 80er und die pflege ich auch und die stehen bei mir vor der Tür und auch bei mir hier im Store und die Leute freuen sich einfach, wenn sie wieder diese alten Tische sehen und setzen sich dran, machen Fotos und erzählen mir auch super Geschichten dazu. Also jeder zweite, dritte sagt, an diesem Tisch ist er noch mit dem Schlüssel beschmissen worden.
Ernsthaft, okay, das gibt's heute nicht mehr.
Nein.
Aber jetzt musst du ein bisschen erzählen, weil du hast ein wunderbares blaues T-Shirt an, das kann man ja nicht sehen, weil die Leute hören uns ja nur. Und da steht da drauf, Sylt State University 1996. Wie genau kommt es zu diesem Jahr?
Ja, also 96 war ich 16 und da hatte ich das erste Mal diese Idee. Ich war viel damals mit den Eltern im Urlaub in den Staaten, dann war ich alleine oft da. Und damals hatte ich schon immer überall diese Universities, die Footballmannschaften gesehen. Egal in welchem Bundesstaat man war, alle haben ihre eigenen Farben. Und die haben sie mit Stolz getragen, ob es jetzt ein Kind war oder ein alter Mann. Alle hatten denselben Hut, ja dasselbe T-Shirt an. Und wenn Sonntag war, haben sie eine Parade gemacht und alles Mögliche. Und das habe ich schon damals so toll gefunden, dass die Leute mit Stolz in ihrer Stadt oder in ihrem District ihre Farben getragen haben. Und da dachte ich schon damals, Mensch, das wäre eigentlich was für uns Friesen auch, weil wir auch ein stolzes Volk sind und speziell auch die Sylter. Und so habe ich das mir in meinem Kopf immer abgespeichert und immer mal aufgeschrieben. Und das ist dann in meine Schublade, meine Ideenschublade gewandert. Und da ist es viele, viele Jahre liegen geblieben, bis ich dann 2018 war es, den Entschluss mal gemacht habe, habe mich da wirklich mal mit einem Anwalt rangesetzt. Ist das überhaupt möglich? Kann ich das anmelden als Fashion Brand? Zwar nicht jetzt als Lehranstalt, aber könnte man sowas hier tragen? Ja, und das hat dann ein halbes Jahr gedauert, das einzureichen, aber dann durfte ich das wirklich als Bildwortmarke anmelden und dann ging es in ganz kleinen Schritten los.
Genau, das heißt, du hast diese Marke richtig schützen lassen für Klamotten,
ja,
aber auch für, es ist total interessant, weil das ist ja sozusagen diese Markenrecht, ist ja eine ganz, ganz, ganz spezifische Sache.
Darum speziell in Deutschland.
Auch ein halbes Jahr bei dir gedauert,
ja.
Aber das heißt, du kannst jetzt nur ausschließlich Klamotten machen oder kannst du auch Becher machen, kannst du auch Schlüsselanhänger machen?
Ja, das kann ich auch. Das ist okay. Merchandising, könnte ich auch machen, aber ich habe mich erstmal auf T-Shirts und Hoodies und sowas alles spezialisiert. Und dann wollte ich auch erstmal schauen, ob das wirklich ankommt bei den Leuten. Dieser friesisch-amerikanische Style. Und dann habe ich damals einfach mal 20 T-Shirts und ich glaube 20 Sweatshirts drucken lassen. Und dann habe ich mich in Kampen auf den Weihnachtsmarkt gestellt und habe da meinen kleinen Stand aufgebaut.
Und wie war die Resonanz?
Naja, eigentlich war schon am ersten Tag alles weg.
Okay.
Ja.
Und hast du noch in Erinnerung, du sagst, es waren T-Shirts?
Ja.
Und weißt du noch, hattest du die dann passend zu Weihnachten auch rot gemacht? Oder weißt du noch, welche Farbe?
Das war eine ganz normale College-Farbe. Ich glaube, das war ein Navy-Blau und das war ein Grauton.
Okay.
Also eigentlich ganz langweilig, aber damit konnte sich jeder identifizieren, weil das ja auch schon mal da war in den 80ern und 90ern. Du kennst das ja auch, diese Yale-Pullover oder New York oder ja, UCLA und sowas. Das gab es alles schon und dann haben die Leute gesagt, hey, da steht ja Sylt drauf und das ist ja toll, das ist ja witzig und ja.
Und das hat dich natürlich dann sozusagen beflügelt, dass du sozusagen die ersten 20 Dinger waren weg.
Ja, also erstmal war ich sehr happy, weil
ja,
dieses Konstrukt, was ich immer im Kopf hatte, was ich über 25 Jahre hatte, habe ich gesagt, Mensch, das kann ja wirklich funktionieren und dann habe ich so Schritt für Schritt weitergemacht.
Und das war ja 2018.
Genau.
Und dann hast du weitergemacht, hast irgendwann ja 2020...
Ja.
Bist du hier auf den Campus gezogen?
Ja, vorher kam noch der Surf Cup, der Surf World Cup 2019, also bevor die Pandemie kam. Und ich hatte ja damals schon beim Tourismus-Service gearbeitet und dann stand wieder unser Surf Cup an und Mercedes-Benz war damals Sponsor. Und es war immer so, dass es gab immer ein Cup-T-Shirt. So, und Mercedes-Benz hatte irgendwie sich nicht drum gekümmert oder hat das vergessen und so. Und dann plötzlich kam ich als kleiner Einzelunternehmer da auf die Spur und dann haben sie mich gefragt, möchtest du das vielleicht für unseren World Cup machen? Und da war ich natürlich erschlagen, wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann plötzlich hatte ich dann diese Mercedes-Benz mit Kooperation Sylt State zusammen und hatte dann da unten ein kleines Zelt. Und da ging es dann richtig zur Sache.
Moment, aber hast du denn dann, stand dann da, also war das ein Shirt, wo ich einmal Sylt State University drauf hatte und dann hatte ich quasi hinten Surf
richtig.
World Cup drauf,
ja.
Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz World Cup und das war schwarz-weiß und die Leute haben uns das aus den Händen gesogen, ne?
Wahnsinn.
Ja, also sowas habe ich noch nicht gesehen und da dachte ich, Mensch, okay, das scheint wirklich zu klappen.
Ja, aber auch so ein bisschen dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, weil das war ja auch der Sache geschuldet, dass du eben damals noch in dem Tourismus warst.
Ja, das war absoluter Zufall, ja natürlich. Und dann ging das auch ganz schnell rum, dann war plötzlich diese Sylter Rundschau da, dann war RSH auf Sylt, mein Freund Carsten Köthe hat mich interviewt und ja, plötzlich war ich dann im Fokus, also ins kalte Wasser geschmissen sozusagen.
Ja, und dann hast du aber gesagt, okay, da geht mehr.
Da, also erstmal habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut, dass es so angenommen wurde, aber dann habe ich schon geschaut, ja, vielleicht kann man das ja noch ein bisschen weiterspinnen, vielleicht gibt es ja hier etwas, wo ich dann auch fest rein könnte und dann habe ich mich erstmal so umgesehen, neben meinem Job natürlich. Ja, und dann kam die Pandemie 2020 und dann kam ein freundlicher junger Mann, Florian Gosch, also den ich auch persönlich kannte. Und der meinte, ja, ich habe hier was bei mir nebenan und vielleicht machen wir das erstmal so als Pop-Up-Store.
Ja, okay, dann, das ist jetzt schon ein paar Jahre dann hier aus dem Pop-Up-Store, kann man sagen, ja.
Ja, aus dem Pop-Up wurde eine längere Zeit bis jetzt, ja.
Und du hast ja wirklich eine ganz, ganz tolle Lage, weil direkt hier ist, genau, neben dir ist Gosch,
ja.
Der kennt es nicht.
Genau.
Da gibt es die Fischbrötchen.
Gibt's auch manchmal, ja.
Und die Friedrichstraße, die Hauptflanier-Einkaufsstraße von Westerland, der Inselhauptstadt, ist ja von uns jetzt quasi 20 Meter entfernt.
Ja, genau.
Und du hast vorhin auch zu mir gesagt, du bist ja total glücklich, hier zu sein, weil sich diese Straße auch irgendwie so richtig toll entwickelt.
Ja, die hat sich richtig toll entwickelt. Wir haben jetzt die Winebank, wir haben die Losteria, wir haben das Pinocchio dazu bekommen, wir haben jetzt die Boncherei hier. Also es wird eine richtig schöne kleine Flaniermeile neben der Friedrichstraße und der Strandstraße. Und das finde ich so wichtig für Sylt. Das ist, ja.
Es ist auch die Vielfalt so ein bisschen, oder? Die gesteigert wird.
Ja, natürlich. Aber auch wenn junge Leute hierher kommen, das ist ganz wichtig, dass hier nicht nur die Leute mit den verschränkten Armen und einfach mal reingucken, sondern dass hier auch wirklich Leute sind, die 20 plus sind. Das ist mir ganz wichtig.
Darüber freuen wir uns natürlich auch immer bei unseren Online-Kunden, dass die auch so jung sind, die und auch bei unseren Hörern.
Richtig.
Aber sag mal, apropos junge Menschen, und das ist ja auf deine Kunden auch bezogen.
Ja, ja.
Du hast ja aber auch mir schon erzählt, du hast auch natürlich viele junge Kunden, weil die sich damit identifizieren können.
Richtig.
Aber es ist jetzt nicht so, dass sie alle 20 sind.
Nein, die sind nicht 20. Also die sind teilweise 16 bis 18, aber die sind auch teilweise 80, die sich dann einfach so einen Zipper holen und finden das ganz toll. Und das freut mich natürlich. Also der Durchschnitt ist so mehr 30 bis 40 Jahre, würde ich sagen. Also die Leute, die auch die 80er und 90er noch miterlebt haben, die wissen, dass diese Hoodies oder diese Sweatshirts von Russell Athletic mal ganz angesagt waren. Dass Chicago Bulls damals und Michael Jordan, dass die Leute nachts aufgestanden sind und haben Fernsehen gesehen und sowas. Also es sind alles diese Geschichten, die sich dann hier wiederfinden und meinten, ach Mensch, toll, das hatte ich damals und das muss ich unbedingt wieder haben. Oder ich habe jetzt meine Kinder dabei und dann wird denen erklärt, was eine Bravo ist, zum Beispiel.
Ja, sehr witzig übrigens, weil du hast tatsächlich die Print Bravo hier auf diesem einen Ständer noch stehen, ne?
Wir haben von 85 bis 95 eigentlich alles da. Und ich hatte mit fünf.
Hast du die früher gesammelt und dann aus deinem Kinderzimmer sozusagen wieder hervorgeholt?
Nein, ich hatte 5 bis 6 Bravos, die habe ich hier mal reingelegt und die Leute fanden das so toll und haben dann von zu Hause aus ihrem Keller oder Dachboden alte mitgenommen und das hat sich jetzt so rumgesprochen, dass ich hier jetzt ungefähr 200 Exemplare liegen habe und die werden dann immer wieder ausgetauscht und die Leute kommen rein, freuen sich, wissen teilweise noch, was drin stand und ganz lustig. Und dann wird den Kindern erzählt, dass das damals das Internet war. Aber das ist ja auch so gewesen.
Ja, natürlich, eine ganz andere Zeit. Und das ist ja auch schön so. Aber jetzt ist ja Internet quasi was anderes und auch Online-Shops, da kommen wir gleich nochmal zu.
Ja.
Aber jetzt sind wir ja sozusagen gerade hier stationär, auch wichtig, stationärer Handel.
Ja.
Also, dein Hauptaugenmerk liegt auf, wie ich hier auch gerade sehe, auf den Hoodies.
Auf dem Hoodie, also ein Hoodie braucht man hier an der See auf jeden Fall. Dann ist es nicht immer so ein schönes Wetter wie heute. Das T-Shirt, die Jogginghose, also doch eher wärmere Klamotten. Aber jetzt kommen auch Kindersachen dazu, da kommen dann plötzlich Basecaps, das wird dann alles verlangt und dann muss ich dem nachkommen.
Ja genau, aber wie, du hast mir auch erzählt, du bist ja eine One-Man-Show. So, das heißt, du musst ja genau schauen, was mache ich da eigentlich?
Ja.
Wie viel produziere ich da eigentlich? Wie gehst du denn da vor? Hast du dann, also gibt es bei dir immer eine Sommer- und Winterkollektion oder hast du quasi immer die Basics da? Gibt's, also wie sieht das bei dir aus?
Also man muss eigentlich dabei das Rad nicht neu erfinden. Die Basics sind immer ganz wichtig. Das ist ein Blauton, das ist ein Grauton. Aber ich war, wie eben schon angesprochen, viel in den Staaten unterwegs. Und da habe ich natürlich die Originalfarben immer von den Mannschaften und den Colleges gesehen. Das ist NFL, das ist NBA, NHL. Und das waren diese Vereinsfarben. Und die habe ich teilweise für Sylt State übernommen. Und inzwischen ist das ja rübergeschwappt zu uns nach Deutschland, möchte ich sagen. Da gibt es inzwischen Leute, die haben auch ihre Lieblingsfarben aus den USA und suchen dann hier auf Sylt die Sylt State mit ihren Farben. Ob es jetzt ein Gelb, Blau ist oder ja, was habe ich hier? Ein Bordeaux oder ein Weiß, das ist denn deren Mannschaft, sage ich jetzt mal San Francisco, New England, New York und das wollen sie dann unbedingt haben.
Oh, du hast auch schon gesagt, hier kommen auch Familien rein, das heißt, dann gibt es, wie so, dass die Generation, dass dann also quasi der Papa was kauft, das Kind auch, wenn schon vielleicht ein bisschen, wenn er schon reinpasst und so weiter, also das hast du schon, dann nehmen gleich ein paar mehr Sachen ab, sozusagen, so eine Familie.
Ja, doch, also erstmal wird erklärt, was das hier überhaupt ist und dann finden die Kinder das auch ganz toll. Und persönlich ist das für mich immer noch ein ganz unreales Gefühl, wenn ich zum Beispiel die Friedrichstraße privat hochlaufe und da kommt eine Familie entgegen mit 2 Kindern an der Hand und die haben alle deine Klamotten an und du kennst sie eigentlich nicht. Und dann passiert dir das 2-3 Mal da am Strand oder in der Friedrichstraße und das ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl.
Nee, aber was ja natürlich auch richtig cool ist, wenn die Leute jetzt mit diesen schönen Hoodies oder T-Shirts oder Trainingshosen unterwegs sind, hier auf der Insel, kann ich mir vorstellen, dass es oft passiert, dass jemand sagt am Strand, hey, wo hast du denn das her?
Richtig.
Und dann kommen die wahrscheinlich in den Shop und sagen, du, ich hatte da vorhin jemanden am Strand getroffen und der hat mir gesagt, ich soll doch mal hier vorbeischauen.
Ja, ganz genau. Das ist so eine Verkettung an schönen Momenten, die dann stattfindet. Ja, richtig. Das gibt's ganz oft, besonders im Sommer.
Und du bist ja auf der Insel sozusagen erstmal insofern verankert, du hast hier diesen stationären Handel mit dem Campus in der Beusenstraße 1. Wie wichtig, weil ich eben schon mal darüber gesprochen habe, wie wichtig ist denn dieses Thema Online-Marketing, Online-Shop für dich?
Also das war ganz am Anfang ganz wichtig, weil die Insel war ja mehrere Monate geschlossen Und da habe ich gerade so richtig angefangen. Das heißt, die Leute konnten hier nicht her. Und dann musste ich natürlich Social Media so weit richtig aufbauschen. Ihr könnt nicht auf die Insel, aber die Sylt State kann zu euch zum Beispiel nach Hause. Und dann konnten die Leute bequem von zu Hause bestellen. Und das war besonders im März bis Mai 2020 war es dann, glaube ich, ganz enorm hoch. Und dann wurde es ja wieder in Etappen geöffnet und dann konnten die Leute sich hier wieder eindecken. Aber das war dann schon zu dem Zeitpunkt ganz wichtig. Wobei, aber ich muss dazu sagen, die Leute kommen lieber hier auf die Insel und decken sich hier ein, weil sie dann dieses, ich nenne es immer Hardrock-Café-Erlebnis haben, dass in jeder Stadt, wo du Urlaub machst, musst du ja dir ein Hardrock-T-Shirt mitnehmen oder einen Anhänger oder sonstiges. Das passiert hier auch. Die wollen etwas hier anfassen und dann am besten noch zum Verschenken mit nach Hause nehmen.
Hast du denn sozusagen auch noch andere, die deine Sylt State University Sachen verkaufen auf Sylt? Oder ist das sozusagen hier der Exklusivverkauf im Campus,
Dem Campus? Wollte ich immer als exklusiv haben. Hab viele Restaurants inzwischen, die das so tragen, mit zum Beispiel mein Nachbarn Gosch oder so in der Gosch-Kneipe oder Restaurants, das Friends am Strand, das 49er, die haben alle mein Logo mit drauf und ihr Logo mit drauf, weil das war auch immer meine Idee, das soll ein Community-Shirt sein für die ganze Insel und je mehr Leute mitmachen, desto schöner ist das, weil wir ja gut vernetzt sind und damit können wir ganz viel erreichen.
Das ist cool, aber ich meine, da hast du noch so Verkaufsstätten, also dass ich jetzt sozusagen in Kampen das kaufen kann oder sowas in der Art.
Nein, also das kann ich wirklich mit einem Mann gar nicht machen. Also
es hätte ja sein können, dass man es quasi, weißt du, was ich meine, dass du einfach sagst so, Laden XY, ihr kriegt hier 30 Hoodies, ihr kriegt 30 Hoodies, also ja. Wäre das ein Gedanke für dich oder sagst du, nein, ich möchte das hier nur bei mir machen?
Das habe ich ganz am Anfang gemacht, nur um zu sehen, ob es ankommt, aber dann habe ich mich wirklich auf diesen einen Ort spezialisiert.
Wie wäre es denn für dich, wenn du zum Beispiel, oder was würdest du sagen, Hamburger Abendblatt, Hamburg, wäre für dich so eine Idee zu sagen, hey, wenn jetzt das Alsterhaus in Hamburg sagt, wir würden gerne hier so einen kleinen Stand mit deinen Klamotten machen, wäre das für dich was, worüber du nachdenken könntest oder sagst du, nee, das muss hier, wenn, verkauft werden?
Nein, also es ist immer, wenn man eine tolle Idee hat und da kann jeder kommen und wir können über alles reden, solange ich es noch handeln kann und solange es noch Spaß macht, das ist immer meine Philosophie, dann ist es für mich auch wirklich gut. Aber wenn es dann wirklich in Stress ausopfert und jeder will, was jeder möchte, was, dann ist es weniger. Es soll alles noch Spaß machen und im kleinen Rahmen bleiben.
Aber jetzt mal zum Campus. Stehst du jetzt hier irgendwie jeden Tag dann selbst oder hast du zumindest irgendwelche Leute, die dich hier unterstützen?
Also jetzt im Sommer mache ich schon gerne 7 Tage. Und wenn ich einen Tag frei machen kann, dann ist das für mich schon Luxus. Ich habe im Sommer immer ganz nette Schülerinnen bei mir und die machen dann einen Tag und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Oder wenn der Surfcup ist, dass dann 2 mehr kommen, weil dann ist schon ein bisschen mehr los und dann können wir das zusammen auch ganz gut handeln.
Ist der nicht auch demnächst wieder?
Ja, wir haben jetzt Ende September geht es dann wieder los bis Anfang Oktober. Und dann geht hier wirklich nochmal ein Sack auf. Also ich meine an Menschen.
Hier ist ja cool. Ja. Und das ist natürlich, und genau das ist dann auch wieder deine Zielgruppe.
Das ist meine Zielgruppe. Dann wird es hier nochmal bunt und lustig, bevor dann die Herbstferien sind. Und dann wird es schon ein bisschen ruhiger, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist allgemein immer so bei uns hier.
Machst du denn auch, dann gönnst du dir dann auch nach der heißen Sommersaison und die bis Ende, also und dem Surf World Cup und so weiter und so fort, dann auch Ruhe, so wie die Gastronomie, machst du da mal einen Monat nur starten oder sowas? Oder wie ist das bei dir?
Ja, also würde ich gerne machen, muss ich immer gucken, wie die Saison lief. Ich mache dann immer einen tollen Zettel ran, ich bin auf Klassenfahrt in Bulgarien oder so. Und dann gucke ich mir ein Land aus, was mich nicht ausliefert. Aber nein, also ich bin, wenn ich kann, würde ich gerne mal wieder in die Staaten, aber dann muss das auch alles zusammenpassen.
Aber warst du tatsächlich lange nicht mehr bei da, weil du hast erzählt, du bist ja seit deiner Jugend da gewesen. Also bist du jetzt wirklich längere Zeit nicht mehr auf der drüben gewesen?
Ich glaube, ich war 2017 oder 2018 das letzte Mal. Also wirklich, das meiste hat sich in den 90ern und 2000ern abgespielt, als das alles noch ein bisschen lockerer war, möchte ich sagen. Und da habe ich auch die meisten Geschichten erlebt. Also ob es jetzt Florida war, ob es Michigan State war, ob es in Kalifornien war, da sind so viele tolle Geschichten entstanden, wo dann auch eben diese ganzen Ideen herkamen. Also meine Lieblingsgeschichte, die ich immer noch erzähle, ist in Kalifornien. Ich war gerade mit der Bundeswehr fertig und ein Kumpel von mir war auf der Walz. Das muss man erklären. Das sind Zimmermannsgesellen, die 3 Jahre unterwegs sind und die waren dort, glaube ich, mit einer Fünfergruppe damals und sind durch Kalifornien gezogen, weil da gibt es auch viele Sylter, die sich selbstständig gemacht haben. Und er meinte, ja, komm doch vorbei und arbeite mit uns. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Und dann haben wir in einer alten Fabrik gewohnt, hatten einen alten Chevy-Van und sind von Baustelle zu Baustelle gefahren. Und von dem Geld, was wir dort verdient haben, haben wir uns das Land angeguckt und sind nach Las Vegas gefahren, haben Konzerte besucht von den Stones oder Sheryl Crow, Kid Rock. Alles an 14 Tagen zum Beispiel.
Cool. Also
das war alles um die Ecke rum.
Und sozusagen, wie man immer so schön sagt, Work and Travel.
Work and Travel, genau. Auf irgendwelchen Baustellen mal locht. Früher mit ganz vielen Mexikanern, weil das war alles illegal. Und
heute ja. Darf man es ja erzählen, ist ja verjährt.
Es ist verjährt, ja, genau, auf jeden Fall. Genau, das war 2002.
Du bist aber, wie gesagt, immer wieder zurückgekommen. Und du bist ja der Insel auch treu geblieben. Was sehr selten ist, dass man jemanden im Podcast hat, oder vielleicht 30% der Leute, die tatsächlich auf dieser Insel auch noch geboren sind.
Ja, hier in der Nordseeklinik bin ich geboren. Damals, 1980.
1980?
Kann man ja sagen. Ja.
Du bist hier dann auch wirklich komplett aufgewachsen oder woanders zur Schule gegangen? Oder?
Nein, also wir sind die dritte Generation jetzt hier auf der Insel. Und bin hier ganz normal aufgewachsen, damals in der Nordkamp-Schule zur Schule gegangen. Und ja, es war wirklich eine sehr unbeschwerte Zeit, wirklich. Also muss ich sagen, 80er, 90er, das war hier wirklich noch wirklich was ganz Tolles.
Und war das denn dann so auch, du surfst ja sicherlich auch oder sowas in der Art? Bist du dann immer?
Also ich habe einen Wellenreiter im Keller, den habe ich aber lange nicht mehr rausgeholt.
Aber nein, ich meine damals, als du noch, weil ich finde das immer so interessant, also als Stadtjunge, ist das wirklich dann so gewesen, dass man gesagt, hey, Schule und mittags geht man dann surfen oder was weiß ich oder irgendwie?
Ja, also man hat sich noch wirklich getroffen, man ist durch die Dünen gelaufen, was man ja auch nicht mehr darf und sowas alles. Ja, das war wirklich dieser Zusammenhalt, der war wirklich was ganz Besonderes.
Und wie ist es denn, wenn man, ich frage immer, die Frage stelle ich immer, wenn man auf einer Insel lebt, die eigentlich für die meisten einfach 2 Wochen Urlaub im Jahr bedeutet, ist das so, dass du auch eigentlich immer dieses Urlaubsfeeling hast oder ist das halt für dich völlig normal, weil du halt hier bist und...
Ja, das ist was Normales. Also das sagt wahrscheinlich jeder, der hier aufgewachsen ist, dass man damit aufgewachsen ist und das gar nicht anders kennt. Dass dann irgendwann die Urlauber kommen und dass sie dann irgendwie wieder gehen. Und es wurde auch von den Eltern immer gesagt, ja, wir leben vom Tourismus und es ist auch so und so soll es sein. Und das ist ganz normal, dass das so als Kind dann einem eingebläut wurde.
Und man ist ja auch dann von Kindheit an gewohnt, dass da immer diese ganzen Menschen sind, ne?
Das ist richtig.
Die
aber
da auch immer durch die Gegend ziehen und dann später mit den SUVs kamen oder die, ne, also das kennt man ja dann nicht anders.
Das kennt man nicht anders, aber schon also als Kinder sind wir halt nicht an den Hauptstrand gegangen, sondern dann irgendwie ein bisschen rausgefahren und so. Das war dann so schön, wie es war.
Und sag mal, bist du oder wo lebst du heute auf der Insel, in welchem Ort?
Ich bin immer Westerländer gewesen.
Wirklich? Also ja. Auch als Kind schon?
Ja, Altwesterland. Das ist unser Wohnort.
Ach, schön. Und es ist immer so, ich frage das immer gerne und du hast wenig Freizeit, ne? Logisch, du arbeitest sehr viel.
Ja, dafür haben wir den Winter, ne? Da haben wir dann richtig viel Zeit.
Nein, aber gibt's so was, wenn du irgendwie deine Ruhe haben willst oder einfach, wo das Herz aufgeht, irgendein Ort, wo du gerne bist auf der Insel?
Ich bin gerne in der Braderupper Heide. Da bin ich gerne unterwegs. Da ist wirklich Ruhe und da kann man spazieren gehen. Das ist das alte Schiffswrack. Und ja, da ist eine kleine Bank, wo man sich einfach zurückziehen kann. Also da bin ich wirklich gerne, wenn ich mal Zeit habe.
Und fährst du auch gerne Rad auf der Insel zum Beispiel? Oder wie ist es bei dir?
Also ich mache alles zu Fuß. Wirklich? Das sind kurze Wege hier okay. Von Westerland. Und ja, wenn ich was brauche, dann nehme ich kurz den Wagen. Aber Fahrradfahren ist so nicht momentan angesagt.
Und bist du denn auch jetzt mal abgesehen von den Staaten, wo du länger nicht warst, aber bist du auch jemand, der gerne irgendwie dann auch mal weg ist von der Insel? Also hast du irgendwie so Ziele, wo du oft bist? Oder sagst du, ab und an muss ich mal in die Großstadt?
Ja, also Hamburg, Berlin zum Beispiel, wenn Konzerte sind, dann mache ich das sehr gerne. Na, wenn es wieder Classic Rock irgendwo gibt, dann bin ich gerne da. Und wenn das von der Zeit her passt, dann mache ich das. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Stadt oder sonstiges, wo ich hin will. Meine Traumstadt ist nach wie vor San Francisco, da bin ich mehrmals gewesen und da kenne ich auch ganz viele und da würde ich gerne mal wieder hin.
Oh ja, das ist eine Botschaft für San Francisco. Aber da wir schon so fortgeschritten sind in der Zeit, musst du erstmal, muss man auch nochmal sagen, du bist ja auch ein, hast ja auch ein Label, jetzt reden wir Label, ne, eine Marke, die bei Prominenten beliebt ist und die sie auch gerne tragen. Du hattest mir das eben erzählt, die Fantastischen Vier, richtig?
Richtig, ja. Das war eine tolle Geschichte. Wir hatten vor zwei Jahren hier das Open Air in Westerland auf dem Flughafengelände. Und ich kannte damals den Veranstalter Peter Kötting, viele Grüße. Und der meinte, ja Mensch, mach doch was Besonderes. Und ich habe dann gesagt, ja, dann mache ich vier Jacken für die Jungs und bringe dir den vorbei. Und meinte, das ist ja super. Dann habe ich ans Management geschrieben und gesagt, hier, ich bereite was vor von Sultan für euch. Und ja, das war dann die E-Mail und da habe ich dann nichts drauf gehört. Dann war es schon am Tag des Konzertes und dann habe ich nochmal angerufen. Ja, es hat sich leider keiner gemeldet und dann meinte Peter, ja, dann mach's auf deine Art und Weise. Und dann bin ich ins Auto gestiegen und hatte noch meinen damals Dienstausweis vom Tourismusservice dabei und bin ans Gatter gefahren und habe gesagt, Entschuldigung, die Jacken sind fertig für den Auftritt, die müssen in 20 Minuten auf die Bühne. Ja, und dann durfte mein Wagen passieren und das habe ich dann noch genau dreimal gemacht und dann stand ich vor der Garderobe, der Fantas, und der Mann mit dem Knopf im Ohr sagte, ja, du bist der mit dem Jacken, und ich so, ja, ich bin der mit den Jacken. Und dann ging die Tür auf und die Jungs standen in Unterhose vor mir. Und dann dachte ich, okay, was passiert jetzt?
Aber das Witzige ist ja, die kannten dich nicht. Du kanntest sie nur von der Bühne, sage ich mal.
Ja.
Und wussten die denn in dem Moment, hatte der Mann mit dem Knopf im Ohr schon gesagt, da kommt jetzt gleich der Verrückte mit den Jacken? Oder wussten die eigentlich gar nicht, was ihnen geschieht,
in
Unterhose?
Da kommt gleich jemand mit der Garderobe durch. Und dann stand ich vor denen und meinte, ey Jungs, sorry, aber eure Jacken sind da. Und die haben sich dann so gefreut, weil das Originaljacken, die sie in den 90ern anhatten, waren. Und hatten die dann plötzlich alle an und plötzlich saßen wir in der Runde. Einer hatte, glaube ich, sogar immer noch eine Unterhose an und haben Bier getrunken vor dem Auftritt.
Ernsthaft?
Ja, und dann gab es noch einen Kümmerling für alle und dann mussten wir uns langsam umziehen. Aber dann sind die wirklich mit den Jacken rausmarschiert.
Die waren dann mit den Jacken auf der Bühne, bei dem Open Air.
Ja, es war natürlich 26 Grad, 27 Grad mit den Scheinwerfern. Die haben sie schnell ausgezogen. Aber
sie haben sie angehabt?
Ja.
Und das hat, glaube ich, dafür gereicht, dass du auch ganz gut rausgekommen bist, ne?
Ja, ideal. Ja, vor allen Dingen die ganzen Leute, die haben sich natürlich sehr gefreut, weil sie teilweise in ihren T-Shirts da standen und dann hatten die Fantas plötzlich die Jacken an. Also das war ein Moment, der war wirklich ganz unbeschreiblich.
Aber das zeigt ja auch, dass du wie soll ich das sagen? Also du hast ja, bist ja dann sehr progressiv. Also du machst dir da auch, also du gehst einfach hin.
Ja,
muss man ja erstmal, also ich würde mir das gar nicht trauen, ich finde das toll.
Ich finde es immer wichtig, dass man natürlich rüberkommt. Kleinlich immer mit einem kleinen Schmunzeln im Gesicht, aber das kommt eigentlich immer ganz gut an. Und wenn das Leute merken, dann ist das Eis auch, glaube ich, ganz schnell gebrochen. Du willst ja nichts Böses, du willst einfach nur den Leuten was Gutes tun und deinen Spaß haben und das kam auch so rüber.
Aber ich glaube, diese Jacken, die Fanta, die vor uns hängen, ich schaue die ganze Zeit auf die, diese Jacken hängen hier auch, oder?
Ja, die sind hier zum Verkauf und viele Leute erinnern sich daran und wollen sich dann im Urlaub nochmal so ein Ding kaufen.
Das finde ich sehr cool. So, ja. Weil es mit dir so viel Spaß macht, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen.
Machen wir einen zweiten Teil?
Überziehe ich wie bei Wetten, das. Aber ich möchte unbedingt auch wissen, Thema Qualität ist ja ganz wichtig.
Ja.
Also erstmal, du bringst natürlich deine Vorstellung ein beim Design.
Ja, richtig, ja.
So, und dann bist du ja noch nicht so weit, dass du hier mit deiner kleinen Maschine sitzt und sie selber nähst.
Richtig. Also ich habe eine Druckerei in Kiel und ich habe eine in Hamburg. Also es bleibt in norddeutscher Hand und das funktioniert auch super. Viele Grüße. Die Baumwolle kommt von einer belgischen Firma und ich achte auch darauf, dass es wirklich alles Bio-Baumwolle inzwischen ist und die Leute sind von der Qualität überzeugt und kaufen sich fast jedes Jahr einen neuen Pulli, wenn sie Urlaub machen. Kommt teilweise vom Auto so runtergefahren und der erste Weg ist hierhin, weil die Tochter hier so gerne hin will oder die Frau oder sonstiges. Ja, und damit fahre ich wirklich sehr gut.
Aber ganz kurz nochmal für mich, aus Belgien kommt die Baumwolle.
Richtig, das ist eine belgische Firma.
Aber wo fertigt ihr denn dann?
Also müssen ja irgendwo. Nein, also das ist der Dummy ist dann schon fertig. Das ist nur eine belgische Firma.
Ach so.
Und das wird dann an die Veredelung weitergegeben. Das ist in dem Fall Kiel oder Hamburg. Und da kommt dann das Logo drauf, was ich mir gerade vorgestellt habe.
Aber die Belgier schicken dir das fertige Ding zu und dann kommt das Logo drauf.
Richtig.
Jetzt habe ich es verstanden.
Ja.
Ja, das ist ja wichtig. Ist ja toll. Also du achtest auf die Herkunft und eben, dass es auch alles gute Qualität ist.
Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn es dir auseinanderfällt nach der ersten oder zweiten Wäsche, dann ist das fällt auf deine Marke zurück, das sollte man nicht machen.
So, Sylt ist eine Marke, du hast es gerade gesagt, und mit Sylt kann man viel Geld verdienen. Und wir hatten eigentlich schon darüber gesprochen, eigentlich kann man auch irgendwie irgendwo Sylt rausschreiben und dann sagst du hier, was weiß ich, Sylt exklusiv, und dann sagst du hier 250 Euro für den Hoodie.
Ja.
Hier kosten sie 300, Scherz. Nein, aber was, komm, ganz kurz nochmal, so ein Hoodie bei dir kostet etwa wie viel?
So um die 89 Euro. Und das ist es dann auch wert und preiswert, sagen wir mal so. Also ich bin hier aufgewachsen und kenne das. Also man muss eigentlich nur Sylt irgendwo hinsticken oder in Steuerrad oder sonstiges und dann verkauft es sich. Oder ein Herz oder sonstiges. Aber man sollte auch wirklich darauf achten, dass eine Message hinter ist und dass es eine wirklich gute Qualität hat.
Genau, das wäre schon fast ein gutes Schlusswort gewesen, wenn da nicht noch diese wunderbaren, berühmten drei Fragen wären, die natürlich Florian vorher schon kannte und da hat er sich viele Gedanken drüber gemacht. Die wären wunderbar, die Antworten. So, wie würdest du als Ursylter in wenigen Sätzen jemanden die Insel beschreiben?
Also wenn man noch nie hierhin war, hier hingefahren ist, dann sollte man es eigentlich immer erleben, weil es ist oft in der Presse, dass es, das hat auch schon Peter Klim gesagt, das sind die Schönen und Reichen, das ist definitiv nicht so, sondern das ist viel mehr, die ganze Insel ist nicht Kampen, sondern da hat man die Nordseite, Ostseite und wenn man wirklich Ruhe finden will, dann sollte man hier hinfahren und jeder soll sich sein eigenes Bild machen, aber die meisten sind immer wieder gekommen.
Ja, natürlich, ist ja auch ein Erfolgsrezept, die Insel. So, gibt es einen Sylter oder Sylterin, der die dich besonders beeindruckt?
Also ist bestimmt schon öfters mal gefallen im Podcast dieser Name, aber das ist für mich Jürgen Gosch, weil der hat einiges in seinem Leben auf die Welt gebracht und auf die Beine gestellt. Und ich bin selber als kleiner Junge da schon unterm Tisch runtergelaufen und hatte das Glück, bei ihm auf dem Schoß zu sitzen und durfte am Bier mal nuckeln und sowas alles. Das sind alles diese Geschichten, die in den 80ern waren. Und das, da denke ich immer noch sehr gerne zurück da an das Hafendeck, als das wirklich nur noch ein paar Buden waren.
Das ist interessant. Und ich habe das eben schon gemerkt, als wir groß auf der Straße waren, du grüßt irgendwie jeden und man kennt sich einfach. Das ist toll, ne? Also hier.
Ja, also das Netzwerk hier auf der Insel ist fantastisch. Wenn Sylter wirklich zusammenrücken, dann passiert wirklich Magisches. Und das kann man jetzt auch sehen bei der Charity-Veranstaltung, die wir am Wochenende hatten, als wir für Carlotta zusammengelegt haben, für das behinderte Mädchen, dass da wirklich alle an einem Strang gezogen haben. Und da möchte ich mich auch nochmal ganz deutlich bei allen bedanken.
Auf jeden Fall. Und damit sind wir am Schluss und der letzten Frage, wenn du einen Wunsch für die Insel frei hättest, was wäre das?
Also, ganz konkret, ich würde noch einmal gerne die Ärzte zurückholen auf die Insel für einen Tag, für ein Konzert, wie sie es damals 1988 gemacht haben, als sie sich aufgelöst haben. Wir machen das Ganze auf dem Flughafen wieder, da kennen wir uns aus. Und dann spielen wir alle neuen und alle alten Hits für eine Nacht und dann kommen alle zusammen und das wird eine grandiose Nacht. Ich kann euch das versprechen.
Genau, und die Ärzte werden natürlich auch dann von dir ausgestattet.
Na, selbstverständlich, die wissen schon Bescheid.
Super, ganz herzlichen Dank, Florian.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.